Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Schönen guten Morgen. Ich habe, bevor der Gottesdienst losging, hier eine Tafel Schokolade versteckt. Und jetzt die herzliche Einladung an alle, die gerne Schokolade essen, nochmal aufzustehen. Ihr könnt hier nach vorne kommen und mal nach dieser Schokolade suchen. Ja, wer sie findet, darf sie dann natürlich behalten und darf sie während des Gottesdienstes oder zu Hause dann später in aller Ruhe verzehren. Traut euch ruhig. Ja, ihr solltet vielleicht eher hier im vorderen Bereich suchen, nicht so ganz weit hinten. Sie ist gefunden, sehr schön. Sie ist gefunden. Bitte schön. Warte, bleibt mal noch einen ganz kleinen Moment hier. Erklär mir mal ganz kurz bitte eben, wie du das gemacht hast. Wie hast du die Schokolade gefunden? Hat die Schokolade sich irgendwie bemerkbar gemacht bei dir?
Nein, ich bin aufgestanden. Und habe vorher überlegt, wo ist ein gutes Versteck? Und als du sagtest, besser hier vorne, dann habe ich gedacht, oh, Taufbecken ist auch eine gute Idee. Und da lag sie.
Ja, also die Schokolade hat nichts gemacht. Das war einzig und allein deine Arbeit, dass du die Schokolade gefunden hast. Okay, danke. Gut, danke. So, das ist schon mal ein wichtiges Ergebnis. Ja, die Schokolade hat nichts dazu beigetragen, dass sie gefunden wurde. Die Schokolade hat die ganze Zeit still da rumgelegen und hat darauf gewartet, dass sie gefunden wird. Und die Tatsache, dass sie gefunden wurde, ist also das Ergebnis von aufmerksamer Suche und von Arbeit gewesen. Ja, man musste ja aufstehen, man musste überlegen, wo kann die Schokolade sein, und dann musste man hingehen, musste sich bücken, musste die Schokolade aufheben. Ja, und ich finde, dass das ein ganz gutes Bild für Gnade ist. Ja, Gnade bedeutet, dass Jesus sich persönlich zu uns auf den Weg macht und dabei keine Mühen scheut, um uns zu suchen. Jesus ist Gnade, das ist das Thema der Predigt heute, das hat Manuel schon verraten. Und Jesus macht das, was wir gerade hier mit der Schokolade erlebt haben, an drei Gleichnissen deutlich, die wir heute zusammen angucken werden. Die ersten beiden Gleichnisse, die werden wir nur ganz kurz streifen. Und auf das dritte Gleichnis gehen wir dann etwas ausführlicher ein. Die ersten beiden Gleichnisse lese ich jetzt erstmal vor. Die stehen im 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums in den Versen 4 bis 10. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf die Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genau so wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wie ist es, wenn eine Frau 10 Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genau so freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Hier wird genau das beschrieben, was wir gerade mit der Schokolade erlebt haben. Und zwar, dass das Finden das Ergebnis einer mühevollen Suche ist. Ja, dieses erste Gleichnis von dem Schaf, das ist uns vielleicht noch ein bisschen fremd. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe nicht ganz so viel Ahnung von Schafen. Deswegen musste ich mich da auf die Aussagen von anderen verlassen. Es war jetzt in diesem Fall nicht so schwer, weil eigentlich in jedem Kommentar, in den ich mal reingeguckt habe, das Gleiche stand. Und zwar ist es wohl so, dass Schafe jetzt nicht so ganz besonders intelligente Tiere sind. Und wenn sich ein Schaf verläuft, ist es offensichtlich nicht dazu in der Lage, von alleine wieder den Weg zurück zur Herde zu finden. Noch nicht mal dann, wenn es die Herde noch hören kann und offensichtlich auch dann nicht, wenn es die Herde noch sehen kann. Es ist also nötig, dass der Hirte sich auf den Weg macht und das Schaf sucht. Und wenn er das Schaf gefunden hat, dann steht das Schaf auch nicht einfach auf und läuft hinter dem Hirten her zurück zur Herde, sondern der Hirte muss es hochheben und muss es zur Herde zurücktragen. Und das ist schon eine ganz schöne Arbeit, denke ich mal. Ich habe jetzt zwar noch nie ein Schaf getragen, aber ich glaube, so ganz leicht sind die Viecher nicht. Ja, ich bin Vater von 4 Kindern. Ich will jetzt meine Kinder nicht mit Schafen vergleichen, aber so vom Gewicht her mal, ja, wenn der Lenny kommt und der will auf den Arm, okay, das ist kein Problem, den merke ich gar nicht. Beim Silas geht's auch noch. Bei Michel wird's schon schwieriger, den kann ich nicht weit tragen. Wenn der Yannick kommt, vergiss es. Ja, aber ich glaube, dass so ein Schaf vom Gewicht eher an den Yannick als an den Lenny rankommt. Und deswegen ist das schon eine ganz schöne Arbeit, die sich der Hirte dann macht, wenn er das Schaf zurückträgt zur Herde. Das zweite Gleichnis, das ist uns vielleicht etwas geläufiger. Ja, da wird eben das beschrieben, was wir gerade erlebt haben. Da wird eine Münze gesucht und eine Münze ist genauso ein lebloser Gegenstand wie die Schokolade, die hier versteckt war. Die Münze trägt auch nichts dazu bei, dass sie gefunden wird. Die Münze bleibt einfach da liegen, wo sie hingerollt ist, und da liegt sie von mir aus Tage, Wochen, Monate, so lange, bis sie gefunden wird. Und wenn du derjenige sein willst, der diese Münze findet, dann musst du dich wohl oder übel auf die Suche machen und musst diese Münze suchen. Und diese Suche kann unter Umständen ziemlich mühevoll sein. Und da weiß ich genau, wovon ich rede. Ja, wie gesagt, 4 Kinder, 4 kleine Kinder, da geht ständig was verloren. Also es vergeht eigentlich kaum ein Tag bei uns, wo nicht irgendwas gesucht wird. Ganz schlimm wird das immer abends, wenn es ins Bett geht, dann geht das los, die Kuscheltiere zu suchen. Ja, die anderen Eltern werden sicherlich wissen, wovon ich rede. Das ist der Wahnsinn. Da denkst du manchmal echt, die Viecher haben doch ein Eigenleben. Ja, in was für Ecken die dann wieder auftauchen, das ist der Hammer. Also ich renne dann abends durchs ganze Haus, ich durchstöber jedes Zimmer, immer auf der Suche nach diesen Kuscheltieren. Und das mache ich, weil ich meine Kinder liebe. Und weil meine Kinder diese Kuscheltiere lieben und diese Kuscheltiere zum Einschlafen brauchen. Deswegen renne ich getrieben von der Liebe durch alle Zimmer des Hauses und suche nach diesen Kuscheltieren. Und genau so ist Gott. Gott macht sich auf die Suche nach uns Menschen. Gott ist kein Gott, der auf seinem himmlischen Thron sitzt und der dann darauf wartet, dass wir Menschen irgendwann mal zu der Erkenntnis kommen, dass wir ohne ihn nicht zurechtkommen und dann reuevoll zu ihm zurückgekrochen kommen. So ist Gott nicht. Gott wird uns hier in den beiden Gleichnissen als der aktiv Suchende beschrieben, als derjenige, der losgeht und der sich auf die Suche macht und dabei keine Mühen scheut. Er ist nicht der passiv Wartende. Dabei wird Gott angetrieben von einer unglaublichen Liebe zu den Menschen, die ihn niemals zur Ruhe kommen lässt, solange er uns nicht gefunden hat. Und weil diese Liebe in den beiden Gleichnissen, die wir jetzt gerade gelesen haben, nicht so deutlich wird, deswegen hat Jesus noch ein drittes Gleichnis erzählt, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und in diesem Gleichnis wird Gott als ein liebender Vater dargestellt. Jetzt ist mir bewusst, dass das ein Bild ist, was vielleicht für den einen oder anderen, der hier sitzt, nicht so ganz positive Assoziationen weckt. Vielleicht hattest du keinen liebenden Vater, vielleicht hast du das nicht erlebt. Vielleicht war dein Vater alles andere als liebevoll, vielleicht war er auch einfach nicht da. Wenn das auf dich zutrifft, wenn du keine guten Erinnerungen an deinen irdischen Vater hast, dann möchte ich dich bitten, auch wenn das schwer ist, versuch mal jetzt für den Rest der Predigt diese Erinnerungen kurz auszublenden und konzentrier dich auf das Idealbild dieses Vaters, wie er uns hier in der Bibel dargestellt wird. Ein Vater, der seine Kinder wirklich bedingungslos liebt. Und wenn das auf dich zutrifft, dass du schlechte Erfahrungen mit deinem irdischen Vater gemacht hast, dann möchte Gott umso mehr der liebende himmlische Vater für dich sein und er möchte dir seine Liebe schenken, um die Wunden, die du noch hast, zu heilen. Ich lese jetzt das dritte Gleichnis vor, auch aus Lukas 15, die Verse 11 bis 32. Ein Mann hatte 2 Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm: Vater, gib mir den Anteil an einem Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt und hab mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Dieses Gleichnis ist unglaublich vielschichtig. Man kann da total viel draus machen. Man kann über den jüngeren Sohn sprechen, der sein Erbe von seinem Vater verlangt, was eigentlich eine Unverschämtheit ist, und dann dieses Geld nimmt, von zu Hause weggeht und alles verjubelt. Man kann über den älteren Sohn sprechen, der zu Hause bleibt und der offensichtlich ein recht gestörtes Verhältnis zu seinem Vater hat und am Ende alles andere als erfreut darüber ist, dass sein Bruder wieder auftaucht. Und man kann über den Vater predigen und über seine unglaubliche Liebe zu seinen beiden Söhnen. Und auf diesen Aspekt des Gleichnisses möchte ich mich jetzt in der Predigt konzentrieren. Das ist auch gleich der zweite Punkt meiner Predigt. Gnade ist eine unbeschreibliche Liebe. Ich muss ja sagen, als ich den Text in der Vorbereitung zum ersten Mal gelesen habe, da bin ich so ein bisschen stutzig geworden. Ja, wir lesen hier, dass der Sohn von seinem Vater das Erbe verlangt und dass der Vater ihm das Erbe gibt. Was wir hier nicht lesen, ist, dass der Vater einen Versuch unternehmen würde, den Sohn umzustimmen und ihn zum Bleiben zu überreden. Ich habe gedacht, das ist doch ungewöhnlich. Das wird man doch eigentlich erwarten, dass der Vater versucht, den Sohn vom Gegenteil zu überzeugen. Also ich hätte das jedenfalls so gemacht. Ich hätte versucht, meinen Sohn umzustimmen. Da habe ich mich gefragt, warum macht der Vater das eigentlich nicht? Warum lässt er denn seinen Sohn einfach so gehen? Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass der Vater eigentlich doch richtig handelt, indem er seinen Sohn gehen lässt. Wir erziehen unsere Kinder ja dazu, selbstständig zu werden. Wir erziehen sie dazu, dass sie irgendwann einmal in der Lage sind, eines Tages auf eigenen Beinen zu stehen. Und dann müssen wir sie ins Leben entlassen, auch wenn uns der Weg, den sie dann einschlagen, nicht gefällt. Da haben wir dann keinen Einfluss mehr drauf. Was wir tun können, ist, die Kinder weiterhin zu lieben und für sie zu beten. Und das tut der Vater hier. Der Vater liebt seinen Sohn mit einer unglaublichen Liebe. Er hat niemals aufgehört, seinen Sohn zu lieben. Er liebt ihn so sehr, dass er ihm alle Freiheiten lässt. Der Sohn hat die Freiheit und die Erlaubnis seines Vaters dazu, seine eigenen Erfahrungen zu machen, auch wenn dem Vater nicht gefällt, was der Sohn tut. Also nachdem der Vater dem Sohn das Erbe ausgehändigt hat, tritt er dann für einige Verse in den Hintergrund. Jetzt geht es um den Sohn. Es geht darum, welche Erfahrungen er macht und wie es ihm so ergeht. Am Anfang geht es ihm ja noch richtig gut. Er hat die Taschen voller Geld und er genießt sein Leben. Er schmeißt es mit vollen Händen zum Fenster raus, verprasst das, was er von dem Vater bekommen hat. Und dann, als alles weg ist, da erlebt er dann einen Absturz, der eigentlich tiefer nicht sein kann. Er landet voll im Dreck. Und als er dann da sitzt und die Schweine hütet und vor Hunger nicht mehr ein noch ausweist, da kommt er dann zur Vernunft und dann überlegt er sich, jetzt gehe ich doch zurück zu meinem Vater, da ging es mir besser. Und er überlegt sich eine Entschuldigung, die er seinem Vater dann präsentieren will. Und wenn ich mir diese Entschuldigung so angucke, dann glaube ich, ist es gut für den Sohn, dass der Vater ihn vor lauter Wiedersehensfreude gar nicht hat zu Wort kommen lassen. Dass er diese Entschuldigung, die er da vorbereitet hat, gar nicht vortragen konnte, weil diese Entschuldigung offenbart, was für ein Bild der Sohn von seinem Vater hatte und wie wenig er eigentlich von der Liebe des Vaters verstanden hat. Er fängt an mit den Worten, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Okay, das können wir so stehen lassen, das ist richtig. Der hat richtig Mist gebaut, gar keine Frage. Aber die Schlussfolgerung, die er dann daraus zieht, die ist ja völliger Quatsch. Er sagt dann, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Er meinte das ernst? Was ist das denn für eine Aussage? Was für ein Vaterbild steckt denn dahinter? Wann ist es denn jemals wert gewesen, Sohn seines Vaters zu sein? Durch welche grandiose Leistung hat er sich das denn erarbeitet, dass er der Sohn seines Vaters sein durfte? Das ist doch völliger Quatsch. Wir können es uns nicht verdienen, Söhne oder Töchter unserer Eltern zu sein. Wir werden als Sohn oder als Tochter geboren. Das ist alles. Wir werden geboren und dann sind wir Söhne und Töchter. Das können wir uns nicht verdienen. Und genauso wenig, wie wir uns das verdienen können, Sohn oder Tochter unserer Eltern zu sein, können wir es uns verderben, Sohn oder Töchter unserer Eltern zu sein. Wir bleiben Sohn oder Tochter, ganz egal, was wir anstellen. Und da bildet ja auch dieser Sohn hier in dem Gleichnis keine Ausnahme. Bei uns Menschen kann das schon mal Auswirkungen haben in der Form, dass vielleicht Beziehungen zerbrechen, dass dann die Liebe nicht mehr da ist. Das ist bei Menschen möglich, bei Gott ist das nicht möglich. Gott hört niemals auf, uns zu lieben. Wir bleiben Söhne und Töchter unseres himmlischen Vaters. Und es gibt nicht einen einzigen Augenblick, in dem er aufhören würde, uns zu lieben. Und das erlebt dieser Sohn hier auch. Ich habe gerade irgendeinen Fehler gemacht. Kannst du die Präsentation wieder anstellen? Danke. Das ist mir in den letzten zwei Wochen ist mir das nochmal ganz besonders deutlich geworden, dass das so ist. Ja, ich denke, ich verrate euch kein großes Geheimnis, wenn ich euch sage, dass es nicht immer einfach ist, Eltern zu sein. Es gibt Situationen, da ist es mal leichter, es gibt Situationen, da ist es mal ein bisschen schwieriger. Und mit dem Yannick sind wir gerade in so einer Phase, da ist es ab und zu auch mal ein bisschen schwieriger. Ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. In der Entwicklungspsychologie heißt diese Phase, in der er gerade steckt, Wackelzahnpubertät. Also die echte Pubertät könnte nicht schlimmer sein. Und wenn es doch so ist, bitte lasst mir meine Illusion noch ein bisschen. Aber in den letzten 14 Tagen ist mir das so deutlich geworden. Ihr wisst es, wir haben eine ganz besondere Situation durchgemacht. Der Yannick war lange im Krankenhaus, er hatte dieses Staphylococcus-Scale-Skin-Syndrom, das ist eine recht schmerzhafte und nicht ganz ungefährliche Hautkrankheit, die er da hatte. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, an den ersten Tag, als ich ihn dann ins Krankenhaus gebracht hatte. Wir saßen dann abends zusammen, die Nicole und ich, dem Yannick ging es richtig schlecht und wir als Eltern, wir standen da, wir waren vollkommen hilflos. Wir wussten auch nicht, wie geht's jetzt weiter mit ihm? Was kommt jetzt alles auf ihn zu? Was kommt auf uns zu? Und dann fing die Nicole an zu weinen und dann hat sie eine Aussage gemacht, die ist mir richtig unter die Haut gegangen. Und zwar hat sie gesagt, es ist manchmal so schwierig. Der kann manchmal so launisch sein. Aber ich will, dass er wieder so ist. Und ich will, dass er wieder hier ist. Und das hat mir nochmal deutlich gezeigt, ja, so ist es doch. Genau so ist es doch. Es ändert doch nichts an unserer Liebe, wenn es manchmal schwierig ist. Es kann manchmal ganz schön hoch hergehen bei uns. Da können teilweise richtig die Fetzen fliegen, aber das ändert doch nichts an unserer Liebe, wenn wir uns mal streiten. Und so ist es bei Gott auch. Gott liebt uns beständig, vollkommen egal, was wir tun. Gott liebt mich. Gott liebt mich, auch wenn ich manchmal schwierig bin. Und ich weiß, dass ich manchmal schwierig bin. Gott liebt mich, auch wenn ihm mal graue Haare wachsen, weil ich mich wieder so blöd verhalten habe. Und ich verhalte mich manchmal richtig blöd. Gott liebt mich. Gott liebt mich auch dann, wenn ich sündige. In dem Moment meiner Sünde, in meinem absoluten Tiefpunkt, da steht Gott neben mir und er liebt mich. Das kann ich mir nicht verdienen. Das habe ich einfach, weil ich sein Kind bin. Und der Sohn hier im Gleichnis, der ist es also auch weiterhin wert, Sohn seines Vaters zu sein, weil er sich die Liebe seines Vaters nicht verdienen kann. Er hat diesen Wert aufgrund der Liebe seines Vaters und nicht aufgrund seiner Verdienste. Die Liebe hat niemals aufgehört. Aber genau das versteht der Sohn nicht. Das wird im weiteren Verlauf der Entschuldigungsrede deutlich, die er vortragen will. Er möchte nämlich dann als nächstes sagen, dass er jetzt gerne als Tagelöhner bei seinem Vater anfangen möchte. Das heißt, er möchte sich die Gunst seines Vaters verdienen, dass er jetzt wieder da wohnen darf, dass er da essen darf, dort schlafen darf, dass er bei seinem Vater sein darf. Kennt ihr diese Einstellung auch? Dass wir versuchen, uns die Liebe Gottes zu verdienen? Dass wir uns bemühen, ein Leben in der Heiligung zu führen, möglichst toll dazustehen, möglichst wenig zu sündigen, damit wir Gott gefallen? Ich kenne das sehr gut. Und ich muss sagen, als ich mich mit dieser Predigt beschäftigt habe, diese Predigtreihe basiert ja auf dem Buch von Judah Smith, da habe ich mir das Kapitel zum Thema Gnade durchgelesen und ich fand das echt befreiend. Er schreibt da einen Satz, der ist mir so richtig durchgegangen. Und zwar schreibt er, hör auf, über Sünde nachzudenken und fang an, über Jesus nachzudenken. Ja, das ist der Schlüssel. Hör auf, über die Sünde nachzudenken und fang an, über Jesus nachzudenken. Warum hat Gott uns denn geschaffen? Hat Gott uns geschaffen, damit er uns einen Katalog voll Regeln geben kann, der ihm dann ein bisschen Spaß bereitet, dass er im Himmel sitzen kann, dass er uns zugucken kann, wie wir uns abmühen, diese Regeln einzuhalten und immer wieder scheitern, damit er sich dann ins Fäustchen lachen kann? Hat Gott uns deshalb geschaffen? Oder hat Gott uns vielleicht deshalb geschaffen, weil er Gemeinschaft mit uns haben wollte? Es ist gar nicht Gottes oberste Priorität, dass wir nicht sündigen. Gott weiß doch, dass wir sündigen. Deswegen hat er doch Jesus auf diese Welt geschickt, weil wir immer wieder schuldig werden. Also können wir aufhören damit, uns einen abzubrechen und zu versuchen, nicht zu sündigen. Wir können aufhören, über Sünde nachzudenken und anfangen, über Jesus nachzudenken. Und damit bin ich beim dritten und letzten Punkt der Predigt angekommen. Gnade erfordert eine Reaktion von uns. Jesus ist Gnade, das ist der Titel von der Predigt heute. Und das ist auch gleichzeitig der Schlüssel, weil daran deutlich wird, Gnade ist eine Person, Gnade ist Jesus. Aber wir tun ganz oft so, als ob Gnade ein Prinzip wäre. Ja, wir sind gerettet, weil Jesus für uns gestorben ist. Und jetzt leben wir ein Leben in der Heiligung und das müssen wir aber selbst in die Hand nehmen. Aber genau das gelingt uns nicht. Ja, wir scheitern immer wieder und dann brauchen wir Gnade. Das heißt, wir gehen vor Gott auf die Knie, wir entschuldigen uns dafür und dann ist das Thema erledigt, der Fehler ist weggenommen und wir können weitermachen, bis wir das nächste Mal scheitern. Das ist so die Prozedur. So handeln wir oft. Aber genau das kann unter Umständen sehr gefährlich sein, weil dadurch ein falsches Bild von Gnade entsteht. Das kann nämlich passieren, dass mich dieses Bild von Gnade sogar zur Sünde verleitet. Herr Jesus vergibt mir ja sowieso. Und dann mache ich mir gar keine Gedanken mehr darüber, was ich eigentlich gerade tue. Ich habe da jetzt gerade Bock drauf und deswegen mache ich das einfach. Ich habe doch die ultimative, du kommst aus dem Gefängnis Freikarte. Ich habe Gnade. Ja, wenn ich fertig bin, dann sage ich einfach Entschuldigung und dann ist es in Ordnung. Aber Gnade ist kein Prinzip. Gnade ist eine Person. Gnade ist Jesus Christus, der eine Beziehung zu mir haben möchte. Und Judah Smith gebraucht hier ein sehr eindrückliches Bild, das ich gern mal aufgreifen möchte. Und zwar vergleicht er die Beziehung zu Jesus mit der Beziehung zu seiner Ehefrau. Und er schreibt, dass er in den 12 Jahren, in denen die beiden verheiratet sind, niemals den Gedanken hatte, meine Frau liebt mich so sehr und die ist mir so treu ergeben und wir haben so ein gutes Verhältnis. Ich könnte die jetzt einfach mal betrügen, da wird überhaupt nichts passieren. Die wird mich wieder annehmen, die wird mir das vergeben, die wird mich einfach weiter lieben. So denkt ja keiner von uns Ehemännern. Ja, das ist ja ein völlig, völlig idiotischer Gedanke. Und warum ist dieser Gedanke so falsch? Weil unsere Treue nicht irgendeinem Prinzip gilt, was wir Ehe nennen, sondern unsere Treue gilt unserem Ehepartner, dem Menschen, den wir lieben. Und genauso ist es mit der Gnade. Ja, unsere Treue soll nicht dem Prinzip Gnade gelten, sondern unsere Treue soll der Person Jesus gelten, die wir lieben. Und wenn wir das verstanden haben, dann haben wir schon gewonnen. Wenn wir verstanden haben, dass Jesus Gnade ist und dass es sich mehr als alles andere wünscht, eine Beziehung zu uns zu haben. Das wünscht er sich weit mehr, als dass wir keine Fehler machen. Ja, und von daher ist das Bild von der Ehe eigentlich ideal, um das zu vergleichen. Ich stehe ja morgens früh auch nicht auf und mache mir Gedanken, wie muss ich mich denn heute verhalten, damit die Nicole sich nicht über mich ärgert. Ja, den Gedanken habe ich doch überhaupt nicht. Ich stehe auf, ich sage der Nicole guten Morgen, ich gebe ihr einen Kuss und wir fangen einfach an, die Beziehung, die wir haben, zu leben. Wir gehen gemeinsam runter, wir frühstücken zusammen, wir haben Gemeinschaft. Die Kinder gehen in die Schule, der Silas in den Kindergarten. Dann kommen wir nochmal zusammen, wir machen stille Zeit zusammen, wir reden über die Dinge, die am Tag anstehen. Wir beten dafür, wir beten für die Kinder, wir beten für unsere Ehe und dann gehen wir unserer Arbeit nach. Dann kommen wir zum Mittagessen wieder zusammen, sitzen am Tisch, haben Gemeinschaft. Ja, das ist so der Vorteil, wenn man im Homeoffice arbeitet, da ist man immer irgendwie dabei. Nach Feierabend können wir weiter an unserer Beziehung arbeiten. Abends, wenn die Kinder im Bett sind, ganz besonders, dann sind wir halt mal unter uns. Da kann man reden, da können wir ein Gesellschaftsspiel machen, einen guten Film gucken, was auch immer. Einfach unsere Beziehung gestalten und unsere Beziehung leben. Und in diesen ganzen Tagesabläufen, da passieren natürlich auch Fehler. Das bleibt ja gar nicht aus. Und da gibt's einige Fehler, da bin ich nahezu prädestiniert für. Ja, das passiert mir immer wieder und da kann ich machen, was ich will. Das ist gar nicht böse von mir, aber es passiert mir immer wieder. Ja, ein Beispiel beim Mittagessen. So, wir sind fertig mit Mittagessen. Ich stehe auf und gehe in mein Büro zum Arbeiten. Schmutzige Geschirr lasse ich am Tisch stehen. Nicole räumt das schon ab. Klar, macht die, räumt die ab, ärgert sie sich aber drüber. Ich hätte das doch auch nehmen können und hätte sie in die Küche stellen können. Wäre ja eigentlich gar kein Problem gewesen. Wisst ihr, das ist so der Nachteil, wenn man im Homeoffice arbeitet. Ja, dann ist man immer dabei. Wenn du im Büro bist oder in der Kantine isst, dann hast du das Problem nicht. Aber ich habe dieses Problem und ich krieg's irgendwie nicht raus. Aber wegen dieses Fehlers hört die Nicole doch nicht auf, mich zu lieben. Ja, deswegen ist doch unsere Beziehung nicht kaputt. Und genauso ist das bei Jesus auch. Jesus wünscht sich, dass ich morgens zu ihm komme, dass ich ihm guten Morgen sage, dass ich mit ihm über den Tag rede, dass ich einfach die Beziehung, die wir haben, mit Leben fülle, dass ich das gestalte. Das ist das, was Jesus sich wünscht. Und wenn dann mal Fehler passieren, gut, dann ist es so. Dann reden wir drüber und dann vergibt Jesus das. Dafür ist er schließlich am Kreuz gestorben. Aber dieser Fehler darf unsere Beziehung nicht kaputt machen. Und dieser Fehler macht unsere Beziehung auch nicht kaputt. Das, was unsere Beziehung kaputt macht, ist, wenn ich vergesse, die Beziehung, die wir haben, mit Leben zu füllen. Wenn ich das Wichtigste versäume, nämlich vor lauter Anstrengung, die Fehler zu vermeiden, vergesse, zu Jesus zu kommen und die Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Das macht unsere Beziehung kaputt. Und wisst ihr, was das Allerbeste ist? Wenn ich so meine Beziehung zu Jesus lebe und gestalte, dann mache ich automatisch viel weniger Fehler. Das passiert dann ganz automatisch, weil meine Einstellung zu Jesus eine ganz andere ist. Noch ein tolles Beispiel von Judah Smith. Und zwar schreibt er, dass er unglaublich gerne Fleisch isst. Ja, und deswegen ist er früher, als er noch jünger war, ist er oft zu McDonald's gegangen und hat sich dann da einen Cheeseburger gegessen. Und dann hat er mal Steak probiert und seitdem liebt er Steak. Ich denke, das können die meisten hier nachvollziehen. Und er schreibt, wenn er dann mit seiner Frau im Steakhouse sitzt und sein schönes Steak genießt, dann macht er sich gar keine Gedanken darum, dass er jetzt gerade McDonald's einen Korb gegeben hat und kein Cheeseburger isst, sondern das Steak vorgezogen hat. Er genießt einfach das gute Steak, was er hat, weil das Steak viel besser ist. Und so ist es mit der Sünde auch. Wenn ich meine Beziehung zu Jesus lebe, dann verblasst der Reiz der Sünde, weil meine Beziehung mit Jesus viel besser ist. Klar, wir sündigen trotzdem noch. Wir gehen ja auch trotzdem noch zu McDonald's ab und zu. Aber wenn das so ist, wenn du mal wieder bei McDonald's warst oder beim Dönermann oder was auch immer, dann sieh zu, dass du danach schnell wieder zurückkommst ins Steakhouse. Und keine Sorge, das Steakhouse hat 24 Stunden am Tag geöffnet. Du kannst jederzeit dahin kommen und kannst wieder dein gutes Steak genießen. Das erlebt der Sohn hier im Gleichnis auch. Er kommt zurück zu seinem Vater und der Vater schließt ihn in seine Arme und ist einfach nur glücklich darüber, dass er ihn wieder hat. Der Vater will den Sohn nicht als Tagelöhner haben. Der Vater möchte seinen Sohn bei sich haben. Und so ist es bei Gott auch. Gott möchte keine Tagelöhner. Gott möchte nicht, dass wir uns für ihn krummlegen. Gott möchte nicht, dass wir uns abstrampeln und irgendwie versuchen, ihm zu gefallen. Gott will einfach nur seine Söhne und seine Töchter um sich haben. Und deswegen steht er vor dir mit ausgebreiteten Armen, um dich in Empfang zu nehmen. Wirst du zu ihm kommen?
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.